ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die geringen Chancen von K-Pop-Gruppen, den richtigen Durchbruch zu schaffen. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Lee betont Bedeutung von Frieden in Korea für besseres Leben des Volkes. Schwere Hitzewarnung auf weitere Landesteile ausgeweitet. Nordkorea droht nach Japans Raketentest mit zusätzlichen militärischen Optionen. Präsident Lee Jae-myung hat die Bedeutung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel unterstrichen. Frieden und Stabilität könnten nicht genügend betont werden. Sie seien am wichtigsten, um einen großen Sprung der Republik Korea nach vorne, ihr ständiges Wachstum und ein besseres Leben der Bürger sicherzustellen, sagt er bei einem Treffen am Präsidentensitz am Mittwoch. Dabei berichteten ihm das Außenministerium, das Verteidigungsministerium, das Vereinigungsministerium und das Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten über ihre Arbeit. Weil sie so wichtig seien, würden sie häufig zum Gegenstand politischer Debatten. In den meisten Industrienationen würden die Außen- und Sicherheitspolitik gewöhnlich nicht zum Gegenstand eines politischen Streits gemacht. Bedauerlicherweise würden hierzulande die wichtigsten außen- und sicherheitspolitischen Fragen zum Objekt politischer Auseinandersetzungen, merkte er an. Angesichts der anhaltenden Extremhitze in Südkorea hat die Wetterbehörde zusätzlich für einige Teile in der Hauptstadtregion und in der Region Chungcheong eine schwere Hitzewarnung herausgegeben. Die Warnung, die höchste Hitzewarnstufe, gilt seit 10 Uhr am Mittwoch. Es ist das erste Mal, dass eine schwere Hitzewarnung für die Chungcheong-Region herausgegeben wurde. Die schwere Hitzewarnung wird veröffentlicht, sollte die gefühlte Tageshöchsttemperatur voraussichtlich an mehr als einem Tag bei mindestens 38 Grad liegen. Unter dieser Warnstufe wird von Aktivitäten im Freien ausdrücklich abgeraten. Unterdessen sind Spiele der Baseball-Profiliga wegen der Extremhitze abgesagt worden. Die koreanische Baseball-Organisation gab bekannt, dass alle für den 5. und 6. August angesetzten Spiele abgesagt wurden. Nordkorea hat Japans jüngsten Test von Langstreckenmarschflugkörpern verurteilt und mit zusätzlichen militärischen Optionen gedroht. Die Warnung sprach Kim Yo-jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong-un, in einer Stellungnahme aus, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch berichtete. Kim wies darin auf den Test von Tomahawk-Marschflugkörpern hin, den die japanischen maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte am 28. Juli durchführten. Auch wurde Japans Teilnahme an einer US-geführten gemeinsamen Militärübung in den Philippinen erwähnt. Sie argumentierte, Japans militärische Schritte bewiesen, dass seine Bestrebungen unter Verstoß gegen das Völkerrecht und seine eigene Verfassung, die Fähigkeit, seinen Präventivschlag zu besitzen, nun in die Phase des tatsächlichen Handelns eintreten. Kim warf außerdem den USA vor, dahinter zu stecken. Der Raketentest sei ein Waffentest gewesen, in dessen Reichweite Nordkorea gewesen sei, behauptete sie. Sie warnte, man werde der militärischen Evolution Japans niemals tatenlos zusehen. Nach ukrainischen Angaben wird eine nordkoreanische Raketeneinheit in eine russische Grenzregion zur Ukraine verlegt. Eine nordkoreanische Raketeneinheit habe mit der Verlegung nach Westrussland begonnen, sagte Andrei Tscherniak vom ukrainischen Militärgeheimdienst am 5. August Ortszeit gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Einheit verfüge über 120 ballistische Raketen und 6 Startrampen für Angriffe auf die Ukraine. Nach weiteren Angaben plant Russland, die rund 90 Mann starke Truppeneinheit innerhalb seiner 112. Raketenbrigade in der westrussischen Region Woronesch zu stationieren. Das Weiße Haus hat gegenüber dem Kongress die Notwendigkeit des Baus von Kampfschiffen im Ausland betont. Das teilte das Office of Management and Budget des Weißen Hauses im Rahmen einer Stellungnahme der Verwaltungspolitik zum Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung für das Fiskaljahr 2027 mit. Die US-Regierung schlägt in der Stellungnahme vor, dass die Marine ermächtigt werde, den Bau von 2 Überwasserkampfschiffen und 2 nicht kampffähigen Hilfsschiffen auf ausländischen Werften in Auftrag zu geben. US-Präsident Donald Trump hatte jüngst die Bereitschaft zum Kauf von Schiffen bekundet, die außerhalb der USA hergestellt werden. Dabei erwähnte er auch Südkorea, was Hoffnungen auf den Erhalt von Aufträgen weckte. Noch ist unklar, ob sich die US-Regierung mit ihrer Forderung durchsetzen kann. Denn nicht nur im Kongress, sondern auch innerhalb der Regierung gibt es Sicherheitsbedenken über einen Bau von Kampfschiffen im Ausland. Nach dem Gesetz Burns-Tollefson Amendment verbieten die USA grundsätzlich den Bau von Marineschiffen außerhalb des Landes. US-Finanzminister Scott Bessent hat sich zu den erwarteten Auswirkungen der jüngst bekannt gewordenen Intervention zur Stützung des japanischen Yen zu Wort gemeldet. Bessent sagte in einem Programm des US-Senders CNBC am Dienstag, einem deutlich schwächeren Yen würden andere Währungen folgen. Man habe eine übermäßige Volatilität des koreanischen Won gesehen. Viele glaubten, dass der chinesische Yuan unterbewertet sei. Als Wirtschaftshistoriker gehe er davon aus, dass die asiatische Finanzkrise Ende der 1990er Jahre zum Teil auch durch einen übermäßig schwachen Yen verursacht worden sei. Daher sei ein stabiler Yen nicht nur für die USA, sondern auch für die gesamte asiatische Region von großer Bedeutung, so Bessent. Die Zahl der Erwerbstätigen im Alter von 55 Jahren oder älter in Südkorea hat erstmals die 10-Millionen-Schwelle durchbrochen. Laut den vom Amt für Daten und Statistiken am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen einer Erwerbspersonenerhebung im Mai gibt es 10,125 Millionen Erwerbstätige im Alter von 55 bis 79 Jahren. Das sind 345.000 Personen mehr als ein Jahr zuvor. Es ist das erste Mal seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2005, dass die Erwerbstätigenzahl in dieser Altersgruppe 10 Millionen übertraf. Die Beschäftigungsquote blieb unverändert zum Vorjahr bei 59,5%. Coupang hat im zweiten Quartal den größten Betriebsverlust seit seinem Börsengang in den USA im Jahr 2021 verbucht. Das wird hauptsächlich auf eine von Südkorea verhängte Buße nach einem massiven Datenleck zurückgeführt. Die US-amerikanische Muttergesellschaft der E-Commerce-Plattform Coupang teilt in einem Bericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC am 4. August mit, dass sich der Umsatz von April bis Juni auf 8,856 Milliarden Dollar belaufen habe. Das stellt einen Anstieg von 4% im Vorjahresvergleich dar. Das Unternehmen meldete für den Zeitraum einen Betriebsverlust von 556 Millionen Dollar. Damit wurde das zweite Quartal in Folge ein Betriebsverlust verbucht. Coupang erklärte, dass der Betriebsverlust im zweiten Quartal bei etwa 146 Millionen Dollar liege, sollte die Geldstrafe nicht berücksichtigt werden. Im südkoreanischen Busan findet vom 10. bis 13. August der Weltkongress Bibliothek und Information WLIC 2026 statt. Das gab die Stadtverwaltung am Mittwoch bekannt. Tagungsort ist das Ausstellungs- und Konferenzzentrum Bexco der Hafenstadt. WLIC ist die weltgrößte internationale akademische Konferenz im Bibliotheks- und Informationswesen. Zu der Konferenz werden 3.300 Menschen aus etwa 120 Ländern erwartet, darunter Experten, Forschende sowie Unternehmensvertreter. Auf dem Programm stehen über 180 Fachvorträge und Sitzungen zum Thema Libraries Powering Transformation. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
liebe Hörerinnen und Hörer aus dem glühend heißen Seoul, begrüße ich Han Kyung-ah heute zu einer weiteren Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Das Parlament hat den Entwurf der Änderung der Strafprozessordnung verabschiedet. Anschließend wurde der Entwurf gestern am Dienstag vom Kabinett überprüft und abgesegnet. Demnach werden die direkten Ermittlungsbefugnisse der Staatsanwälte sowie ihr Recht auf ergänzende Ermittlungen vollständig abgeschafft. Ermittlungen und Strafverfolgung werden getrennt und das Ermittlungsverfahren geht in die Zuständigkeit der Polizei über. Mehr darüber im ersten Teil. Danach hören Sie Korea hautnah. Weiter geht es um eine Studie, die zeigt, dass ein Durchbruch in der K-Pop-Branche extrem selten ist. Von 1.182 Gruppen erreichten nur 1,6% den Status eines Millionensellers, während viele bereits in den ersten Jahren scheiterten. Zum Schluss hören Sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie Back to the Real Life, gesungen von Yoon Sang. Der Gesetzentwurf zur Änderung der Strafprozessordnung, mit dem die direkten Ermittlungsbefugnisse der Staatsanwälte sowie ihr Recht auf ergänzende Ermittlungen vollständig abgeschafft werden, wurde am 30. Juli vom Parlament verabschiedet. Der dazugehörige Entwurf zur Verkündung wurde am 4. August vom Kabinett gebilligt. Die Novelle wurde im Parlament mit 175 Fürstimmen, 2 Gegenstimmen bei einer Enthaltung von 178 anwesenden Abgeordneten angenommen. Die oppositionelle Partei Macht des Volkes blieb der Abstimmung fern. Sie hatte aus Protest gegen die Verabschiedung des Gesetzes am Vortag unmittelbar nach der Behandlung des Änderungsantrags im Plenum einen Filibuster beantragt, wollte den Beschluss somit durch Dauerreden verhindern. Nach der Verabschiedung im Parlament trat das Kabinett zusammen und billigte den Verkündungsentwurf. Damit steht das seit mehr als 70 Jahren bestehende Justizsystem vor einem grundlegenden Wandel. Es basiert auf dem Staatsanwaltschaftsgesetz von 1948, das die Ermittlungsbefugnisse der Staatsanwaltschaft festlegt, sowie auf der Strafprozessordnung von 1954, die die Strafverfahren und Ermittlungsverfahren regelt. Der Entwurf zur Gesetzesänderung sieht die Streichung der gesetzlichen Grundlagen für die direkten Ermittlungsbefugnisse der Staatsanwaltschaft sowie für die Befugnis zu ergänzenden Ermittlungen in Fällen vor, die von der Polizei übermittelt wurden. Damit sollen Ermittlungen und Strafverfolgung vollständig getrennt und direkte Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft in Zukunft ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft kann jedoch fordern, dass die Polizei ergänzende Ermittlungen vornimmt. In diesem Fall ist die Polizei verpflichtet, innerhalb von 2 Monaten ergänzende Ermittlungen zu beenden. Sämtliches Material, das im Zuge des Ermittlungsprozesses entsteht, muss im Informationssystem der Strafjustiz dokumentiert werden. Sollte sich die Polizei dazu entscheiden, den Fall nicht an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten, um das Opfer zu schützen, dann können der Anzeigerstatter, das Opfer sowie die Person, die eine Strafanzeige erstattet hat, Einspruch einlegen. Ihnen wurde außerdem das Recht auf Einsicht in die Verfahrensakten sowie auf Anfertigung von Kopien der Akten eingeräumt, das hierfür erforderlich ist. In der Novelle wurde ergänzend hinzugefügt, dass eine Klage zurückgewiesen werden kann, wenn die Anklage auf der Grundlage schwerwiegender rechtswidriger Ermittlungen erhoben wurde oder wenn bei der öffentlichen Klage das Recht auf Verfolgungsermessen der Staatsanwaltschaft in zu übertriebener Weise geltend gemacht wurde. Wenn das geänderte Gesetz zur Strafprozessordnung in Kraft tritt, wird das Ermittlungsverfahren vollständig in die Zuständigkeit der Polizei übergehen. Die Staatsanwaltschaft wird künftig nur noch für die Erhebung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Klage zuständig sein. Das seit mehr als 70 Jahren bestehende Strafjustizsystem wird dadurch einem grundlegenden Wandel unterzogen. Die Regierungspartei Minjoo-Partei Koreas und andere regierungsnahe Parteien begrüßen die Änderung. Sie argumentieren, die neue Strafprozessordnung sei die Vollendung der Reform der Staatsanwaltschaft durch die Umsetzung des Grundsatzes der Trennung von Ermittlungen und Anklageerhebung. Fraktionssprecherin Idui sagte, das seit mehr als 70 Jahren bestehende Strafjustizsystem soll stehen und endlich wieder auf dem Fundament des Grundsatzes der Trennung von Ermittlungen und Anklageerhebung. Der Beschluss des Parlaments sei eine Antwort auf den Auftrag der Bürger, die Staatsanwaltschaft zu reformieren, die ihre grenzenlosen Befugnisse missbraucht hat. Die konservative Oppositionspartei Macht des Volkes kritisierte die Reform hingegen als eine Verschlechterung und forderte Präsident Lee Jae-myung auf, von seinem Vetorecht Gebrauch zu machen. Als Begründung führte sie an, dass dadurch eventuell Opfer weniger geschützt würden. Der Fraktionsvorsitzende Chun-sik sagte, die Minjoo-Partei verschließe sich der öffentlichen Meinung und habe sich auf die Seite der Radikalen gestellt. Ab heute hätten rechtschaffene Bürger, die keine einflussreichen Kontakte haben, den letzten juristischen Sicherheitsapparat, den ihnen der Staat gewährt, verloren. Auch Präsident Lee hatte sich bislang dahingehend geäußert, dass das Recht der Staatsanwaltschaft auf ergänzende Ermittlungen in einigen begrenzten Ausnahmefällen aufrechterhalten werden solle. Um zu verhindern, dass die Frage der Aufrechterhaltung von ergänzenden Ermittlungsbefugnissen der Staatsanwaltschaft zu einer politischen Debatte ausufert, hatte er die Entscheidung darüber dem Parlament überlassen. Zeit für Korea hautnah. Heute führen wir Sie zu einer Aufführung von koreanischen Arbeitsliedern. Seit jeher sangen die Koreaner gemeinsam Lieder, wenn ihnen die Arbeit schwerfiel und sie erschöpft waren. Auf diese Weise teilten sie die Anstrengung der Arbeit und fanden Trost und Ermutigung. Heute erzählen wir Ihnen von traditionellen koreanischen Arbeitsliedern. Dazu nehmen wir Sie mit zu einer Aufführung mit dem Titel Arbeitslieder, vorgetragen vom Seoul Gugak Orchester. Die Musiker haben alte Arbeitslieder in einer zeitgemäßen Form neu interpretiert und an den hektischen Alltag der modernen Gesellschaft angepasst. Es geht bei der Aufführung nicht nur darum, alte Arbeitslieder einfach nachzuspielen. Sie wurde konzipiert, um den Menschen Trost im Alltag zu spenden, der sich Tag für Tag wiederholt, und einen Moment zu schaffen, in dem sie sich gegenseitig verstanden und verbunden fühlen können. Vom morgendlichen Weg zur Arbeit über das stressige Berufsleben bis hin zum Heimweg am Abend in der überfüllten U-Bahn. Der Alltag, den wir heute leben, wird durch die Klänge moderner und traditioneller Instrumente erzählt. Hören wir den Leiter des Seoul Gugak Orchesters, Lee Seung-hon.
정기 공연 중에 이제 유일하게 하나 있는 실내 악 공연인데 어떤 하나의 스토리처럼
Es handelt sich um das einzige Kammermusikkonzert innerhalb unserer regulären Konzertreihe. Uns war wichtig, dass die Aufführung wie eine zusammenhängende Geschichte in Erinnerung bleibt. Im vergangenen Jahr stand das Thema Arirang im Mittelpunkt. Dieses Jahr haben wir uns den Arbeitsliedern gewidmet. Die Inszenierung ist chronologisch aufgebaut, von morgen bis zum Einschlafen am Abend. Viele Menschen leben heute, ohne ihre alltäglichen Belastungen und ihren Stress wirklich abbauen zu können. Deshalb haben wir eine musikalische Struktur entwickelt, die diese Lebensrealität aufgreift und den Alltag der Menschen mit Verständnis und Empathie begleitet.
공감해주는 음악의 구성이라고 해야 될까요? 그런 것들을 좀 생각을 해봤습니다.
Eine wichtige Rolle spielt der Dirigent. Er oder sie muss die einzelnen Klänge der Interpreten auf der Bühne koordinieren, um den rastlosen Alltag des modernen Menschen musikalisch darzustellen. Insbesondere die spannungsreichen Klänge, die entstehen, wenn traditionelle koreanische Instrumente auf moderne Instrumente treffen, erinnern an die Erschöpfung, die wir im Berufsalltag empfinden. Deshalb wurde besonders Wert darauf gelegt, die Höhen und Tiefen sowie die Intensität der Rhythmen fein aufeinander abzustimmen. Es spricht der Assistenzdirigent Park Do-hyun. Es geht um die traditionellen, mündlich überlieferten Arbeitslieder unserer Vorfahren, die letztlich eng mit ihrem Leben verbunden waren. Die Arbeitslieder der Vergangenheit waren Lieder, die bei der Arbeit gesungen wurden. Dabei stellt sich die Frage, welche Wirkung sie auf die Arbeit hatten. Sie konnten den Menschen helfen, die Mühsal der Arbeit kurz zu vergessen und gemeinsam in einer Gruppe neue Kraft zu schöpfen. Mich interessiert, wie diese Lieder aus der Vergangenheit heute auf die Menschen der modernen Zeit wirken könnten. Besonders gelungen fand ich die Idee, die gesamte Aufführung als die Geschichte eines einzigen Tages zu gestalten, vom Morgen bis zum Feierabend. Ich denke, so ist ein Musikabend entstanden, mit dem sich die Menschen von heute gut identifizieren können. Zum Schluss hören Sie den musikalischen Direktor und Regisseur der Aufführung, Kim Mi-han-sop, der die Gestaltung des gesamten Ablaufs übernommen hat. Die Frage war, ob es für viele Menschen überhaupt einen richtigen Feierabend gibt. Auch das Zuhause ist oft zu einem Ort geworden, an dem die Arbeit weitergeht. Wir haben uns daher intensiv damit beschäftigt, wie wir dieses Gefühl von Feierabend ehrlich und authentisch vermitteln können. Was die Menschen brauchen, ist vielleicht Trost und Wärme. Mit der Musik wollten wir den Menschen Trost für ihren Tag schenken und ihnen einen Moment der Ruhe geben. Auf dem hart umkämpften K-Pop-Markt ist der Durchbruch so schwer wie das Durchschlüpfen eines Kamels durch ein Nadelöhr. Nur etwa die Hälfte der koreanischen Idol-Gruppen besteht länger als 3 Jahre und nur 1,6% erreichen alle Millionenseller-Status. Dies ergab eine Untersuchung von Professor Kim Song-sop von der Songshin-Frauenuniversität in Seoul, der eine Vollanalyse von 1182 Boygroups und Girlgroups in den 30 Jahren seit der Gruppe H.O.T. vorgenommen hat, die als erste richtige Idol-Group des Landes gilt. Kim sagte, bei der diesmaligen Untersuchung wurden zum ersten Mal 1182 Idol-Gruppen untersucht, die in den 30 Jahren bis 2025 debütierten. Nach einer präzisen Untersuchung wurden Statistiken analysiert, eine Kohortenanalyse vorgenommen und Interviews mit Experten geführt. Damit würden die interne Wettbewerbsstruktur und der Mechanismus hinter erfolgreichen Hits in der weltweit erfolgreichen K-Pop-Industrie empirisch aufgezeigt. Die Studie zeigt, dass auf dem K-Pop-Markt jedes Jahr im Durchschnitt 19,8 Boygroups und 19,6 Girlgroups, also insgesamt 39,4 Teams, debütiert haben. Es wurde jedoch festgestellt, dass die meisten Bands bereits früh vom Markt verschwinden, dass sich das gesamte System auf den Sieger konzentriert, die Talente ein hohes Risiko auf sich nehmen und die Konkurrenz sehr groß ist. Laut Professor Kim Song-sop beträgt die durchschnittliche Lebensdauer von Idols 4,12 Jahre. Es stellte sich außerdem heraus, dass nur knapp die Hälfte nach ihrem Debüt mindestens 3 Jahre lang überlebt. Anders gesagt, etwa die Hälfte verschwindet recht bald wieder vom Markt. Professor Kim sagte, aufgrund der besonderen Struktur der Branche, in der die Markterfolge in den ersten 1 bis 3 Jahren nach dem Debüt darüber entscheiden, ob die Agenturen ihre Investitionen ab dem 4. Jahr fortsetzen, beenden viele Gruppen ihre Aktivitäten, bevor sie die Laufzeit ihres ersten Exklusivvertrags erfüllen oder lösen sie faktisch auf. Die durchschnittliche Überlebensdauer von Boygroups lag bei 5,11 Jahren, während Girlgroups durchschnittlich 3,13 Jahre aktiv blieben. Damit waren Boygroups im Schnitt 1,98 Jahre länger am Markt vertreten. Als Ursache dafür werden Unterschiede in den Geschäftsmodellen gesehen. Während Boygroups häufig über loyale, von weiblichen Fans dominierte Fangemeinden mit stabiler Konsumstruktur verfügen, sind Girlgroups stärker auf eine breite öffentliche Bekanntheit sowie Einnahmen aus Veranstaltungen und Musikverkäufen angewiesen. Von den Idol-Gruppen, die in den letzten 30 Jahren debütierten, waren nur 42 Teams so erfolgreich, dass sie die Gewinnschwelle überschreiten konnten. Dies sind von allen Gruppen nur 3,55%. Darüber hinaus erreichten nur 19 Gruppen den Status eines sogenannten Millionensellers, also den Verkauf von mehr als einer Million Exemplare eines einzelnen Albums, ein Erfolg, der als Symbol für einen großen Durchbruch gilt. Darüber hinaus gab es nur 8 Gruppen, die mit kumulierten Albumverkäufen von mehr als 10 Millionen Exemplaren eine globale Fangemeinde aufgebaut und eine Marke mit hoher Strahlkraft geschaffen haben. Dies sind BTS, Seventeen, Stray Kids, EXO, Twice, NCT, Tomorrow by Together und ENHYPEN. Kim meinte, der Erfolg von BTS müsse keine Ausnahme bleiben. Es habe sich ein Post-BTS-Zeitalter eröffnet, in dem auch andere Gruppen weltweit beliebt werden können. Für eine nachhaltige Entwicklung der K-Pop-Industrie schlug er als politische Aufgaben unter anderem vor, ein langfristig ausgerichtetes Fördersystem für die Ausbildung von Idols einzurichten, Strukturen für einen Neuanfang nach Misserfolgen aufzubauen und übereilte Debüts möglichst zu verhindern. Außerdem sollten vorab immer ganz genau die Chancen geprüft werden, ob eine globale Expansion mit einer gleichzeitig stabilen Grundlage auf dem heimischen Markt möglich ist. Kim sagte, es sei der Zeitpunkt gekommen, die nächsten 30 Jahre des K-Pop vorzubereiten. Er betonte, dass es nun besonders auf Nachhaltigkeit ankomme. Ziel müsse es sein, ein System zu schaffen, das über das Phänomen BTS hinaus den K-Pop als Bestandteil der globalen Mainstream-Kulturindustrie fest etabliert.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Die K-Pop-Girlgroup Cat's Eye ist mit ihrer neuen Single Animal auf Platz 24 der US-Charts Billboard Hot 100 eingestiegen. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten Charts hervor. In dem schnellen Lied geht es um ungezügelte Instinkte und es zählt zur dritten EP der Gruppe Wild, die am 14. August erscheinen wird. Die Single Iconic by Mistake, die gemeinsam mit Le Sserafim und Eilid herausgegeben wurde, verlor 2 Plätze und steht nun auf Platz 76. Sie befindet sich schon 7 Wochen in Folge in den Charts. Alle 3 Gruppen stehen beim Unternehmen HYBE unter Vertrag, dessen größtes Zugpferd BTS sind. Jennie von Blackpink steht mit Regular, ein Projekt mit dem Australier Tame Impala, auf Platz 6. BTS sind mit Swim auf Platz 82 vertreten, Normal befindet sich auf Rang 89. Die Girlgroup Red Velvet hat ihr vollzähliges Comeback nach über 2-jähriger Pause gefeiert. Am Montag erschien ihre neue EP Velvet Summer. Hauptlied sei das Dance-Lied Surfin' Boy, wie die Agentur der 5-köpfigen Gruppe SM Entertainment zuvor an dem Tag mitteilte. Die letzte Veröffentlichung aller Mitglieder zusammen war die EP Cosmic, die im Juni 2024 herauskam. Seitdem hatten sich die Mitglieder vor allem Solo-Projekten gewidmet, darunter andere musikalische Projekte oder Schauspielerei. Leader Irene bedankte sich bei den Fans, die als Re-Willow bekannt sind, für deren Geduld. Es fühle sich großartig an, wieder zusammen zurück zu sein. Der belebte Übungsraum und überhaupt alles sei einfach nur wunderbar. Der Hollywood-Film The Intern aus dem Jahr 2015 kommt als koreanisches Remake in die Kinos. Der Streifen mit Tae Min-sik und Han Soo-hee in den Hauptrollen kommen im September in die Kinos, wie der Vertrieb Warner Brothers Korea am Dienstag mitteilte. Han spielt in dem Film Sonu eine leidenschaftliche Modeunternehmerin, Tae verkörpert Ki-ho, einen Praktikanten mit 37-jähriger Berufserfahrung. Im Original waren die Hauptrollen mit Anne Hathaway und Robert De Niro besetzt. Der Film hatte damals 3,6 Millionen Menschen in die koreanischen Kinos gelockt. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war's für heute in Kreuz und Quer durch Korea. Beute singt Reise zu mir und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
바닷끝까지 말을 달리면 소금 같은 별이 떠 있고 산악엔 나타나니 가는 길 무수한 사랑 길이 되어 열어줄 거야
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Busen saiya. Busen saiya heißt auf Deutsch so viel wie Wie stehen Sie zueinander oder Was ist zwischen euch? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Park Jin-seok ruft die beste Freundin und Kollegin seiner Frau, Sung Mi-jin, an und fragt, was zwischen seinem Schwager und ihr ist.
Wie?
Du, Jae-rang, was ist das?
Mäkju-chip 끌고 한 게 누군데?
바람 쐰다고 나가서. 지금 남의 집에서 뭐 하는 거야?
내가 바람 쐬다 친구 보러 가든 말든. 넌 남자랑 여자랑만 있으면 다 그렇고 그런 사이니? 네 직구석이나 걱정해.
An einer Stelle sagt Park Jin-seok hier, 너 재아랑 무슨 사이야? Was ist zwischen 재아 und dir?
무슨 사이야? 무슨 사이야?
무슨 사이야?
Mit "무슨 사이야" kann man zum einen fragen, in was für einer Beziehung zwei Menschen zueinander stehen. 둘이 닮았네. 무슨 사이야? 사촌이에요. Die beiden sehen sich ähnlich. In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Sie sind Cousins. Hier noch ein Beispiel. 저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야? 아빠예요. Er holt sie immer ab. In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Er ist ihr Vater. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요.
저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요. 저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요.
저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요.
Zum anderen kann man damit fragen, ob jemand eine romantische Beziehung mit jemandem hat. A랑 자꾸 붙어 다니던데 무슨 사이야? 우리 사귀어. Du bist ständig mit A zusammen. Was ist zwischen euch beiden? Wir sind ein Paar. Hier noch ein Beispiel. 분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야? 아무 사이 아니야. A und du wirken eng. Was ist zwischen euch? Da ist nichts. Hören Sie auch das einmal als Beispielkonversation.
분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야.
분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야. 분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야.
분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야.
'Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 무슨 사이야 anwenden können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. In Nordkorea gibt es häufig sogenannte Massenbewegungen, bei denen die Bevölkerung systematisch mobilisiert wird, um wirtschaftliche Probleme zu lösen und die ideologische Kontrolle zu festigen. Ein bekanntes Beispiel ist die Cholima-Bewegung, benannt nach dem legendären Pferd, das angeblich etwa 400 Kilometer täglich zurücklegt und als Symbol für die Produktivität steht. Auch verschiedene Geschwindigkeitswettbewerbe sind weit verbreitet. Jedes Jahr um diese Zeit startet Nordkorea die sogenannte 8-3-Bewegung zur Produktion von Konsumgütern für das Volk. Worum geht es bei dieser Wirtschaftskampagne und warum legt Nordkorea so großen Wert darauf? Darüber sprechen wir heute mit Professorin Park Min-ju vom Nationalen Institut für Friedens-, Vereinigungs- und Demokratieerziehung. Jedes Jahr um den 3. August ruft Nordkorea zu einer Steigerung der Produktion wichtiger Güter des täglichen Bedarfs auf. Zudem findet eine Ausstellung statt, auf der Produkte aus Städten und Landkreisen im ganzen Land präsentiert werden.
빵과 과자의 모양도 개선하고 특산물인 오미자 단물, 달의 단물도 자연 맛이 그대로 나게 생산을 진행했습니다.
In Nordkorea werden Alltagsgüter, die aus lokalen Spezialitäten und Ressourcen hergestellt werden, als 8-3 Volkskonsumgüter bezeichnet. Was genau bedeutet der Name 8-3?
공장이나 기업소에서 폐품이라던가 부산물 유휴 자재가 나오는데 이런 자재를 재활용해서
8-3 Konsumgüter für das Volk bezeichnet lebensnotwendige Alltagsgüter, die durch das Recycling von Abfallstoffen, Nebenprodukten und ungenutzten Vorräten hergestellt werden, die in Fabriken oder Betrieben anfallen. Nordkoreas Schwerpunkt lag schon immer vor allem auf der Schwerindustrie. In den 1980er Jahren führte diese Politik zu erheblichen Schwierigkeiten in der Konsumgüterindustrie. Am 3. August 1984 besuchte der damalige Thronfolger Kim Jong-il eine Ausstellung für Konsumprodukte und wies an, Gebrauchsgüter aus Nebenprodukten und Abfallstoffen herzustellen. Diese Initiative zielte darauf ab, die Knappheit an Konsumgütern zu beheben, ohne dass staatliche Investitionen erforderlich waren.
해결하자, 이런 정책이라고 보실 수 있습니다.
Nordkorea hat eine Politik verfolgt, bei der die Schwerindustrie, insbesondere die Rüstungsindustrie, im Vordergrund stand. Infolgedessen blieb die Leicht- oder Konsumgüterindustrie in Quantität sowie Qualität der Produkte begrenzt. Bis Ende der 1950er Jahre verzeichnete die nordkoreanische Wirtschaft zweistellige Wachstumsraten. Seitdem verlangsamte sich das Wachstum. In den 1970er Jahren wurde versucht, ausländische Investoren anzuziehen, um diesen Rückgang auszugleichen. In den 1980er Jahren kam es zu einer gravierenden Verknappung von Konsumgütern und das Land wurde von der weltweiten Ölkrise hart getroffen. Im Jahr 1984 war Nordkorea das erste kommunistische Land, das seine Auslandsschulden nicht mehr bedienen konnte. Da die Rezession und das Versagen der Politik die Verknappung von Konsumgütern verschärften, erließ Kim Jong-il am 3. August 1984 eine Anweisung, Alltagsgüter durch die Wiederverwertung verschiedener Nebenprodukte und Abfallstoffe herzustellen. Die als 8-3-Bewegung zur Herstellung von Konsumgütern für das Volk bekannte Kampagne breitete sich rasch im ganzen Land aus. Die im Rahmen dieser Bewegung hergestellten Güter wurden als 8-3-Produkte bekannt.
이 운동 이전에도 간의 작업반이라는 게 있긴 했었습니다. 직장에 소속이 되어서
Nordkorea hatte bereits vor dieser Kampagne Heimarbeitseinheiten, die ursprünglich an Arbeitsstätten angegliedert waren und feste Quoten erfüllen mussten. Nach Beginn der Bewegung verbreiteten sich die Heimarbeitseinheiten rasch im ganzen Land. In weniger als einem Jahr entstanden über 16.000 neue Einheiten. Diese Einheiten gingen über die werkseigenen Teams hinaus, die für die Grundproduktion zuständig waren. Neben den Heimarbeitseinheiten entstanden auch ganz neue Formen wie häusliche Dienstleistungen. Bisher hatte sich die Produktion an die Werkspläne gehalten. Mit dem Entstehen dieser Produktionsstätten eröffnete sich jedoch ein neuer Weg für eine flexiblere Produktion, ohne sich streng an Vorgaben halten zu müssen. Dieser Wandel ermöglichte mehr Freiheit bei der Gestaltung der Produktion.
이제는 국가의 어떤 계획이나 지침을 따르지 않고 조금 자유롭게 생산할 수 있는 길이 열리게 된 거죠.
Nordkoreas Recyclinggesetz sieht vor, gebrauchte Materialien so weit wie möglich wiederzuverwerten, um Engpässe bei Gütern des täglichen Bedarfs zu beheben. Nordkoreas Behörden förderten die Wiederverwertung von Ressourcen unter dem Motto Abfall ist Müll, aber sobald er genutzt wird, wird er zum Schatz. In der Folge entwickelten sich kleine Arbeitsgruppen, die aus Fabriknebenprodukten lebensnotwendige Güter herstellten, zu Heimarbeitseinheiten. Die 8-3-Bewegung forderte Fabriken und Unternehmen in allen Regionen dazu auf, Konsumgüter eigenständig herzustellen, indem sie Restmaterialien und Arbeitskräfte ohne staatliche Investitionen nutzten. Unerwarteterweise ermöglichte diese Kampagne eine autonome Produktion innerhalb der Planwirtschaft.
예를 들어서 간의 편의 서비스업 같은 거는 세 가지 정도의 그 하위 분류가 있는데
Im Bereich der häuslichen Dienstleistungen lassen sich drei Unterkategorien unterscheiden. Die erste ist der Verarbeitungsdienst, bei dem aus Neben- oder Abfallprodukten Konsumgüter hergestellt werden. Die zweite ist der Reparatur- und Wartungsdienst von Gegenständen wie Radios und Regenschirmen. Die dritte Kategorie umfasst eigentliche Dienstleistungen wie Schönheitspflege, Wäscheservice und Hygienedienstleistungen. Diese häuslichen Dienstleistungen ohne staatliche Investitionen stützen sich ausschließlich auf die Aktivitäten der Menschen an der Basis. Dies ist eine ganz besondere Form innerhalb einer sozialistischen Wirtschaft. Sie ermöglichte es den Nordkoreanern, eine Form der Marktwirtschaft zu erleben. Kurz gesagt, vor dem Zusammenbruch der Planwirtschaft in Nordkorea bot die Kampagne den Einheimischen etwa 10 Jahre lang die Möglichkeit, Aspekte der Marktwirtschaft kennenzulernen.
So wurden beispielsweise Stoffreste aus Bekleidungsfabriken zu Kinderbekleidung oder Unterwäsche verarbeitet. Diese 8-3-Produkte wurden dann über 8-3-Volkskonsumgeschäfte oder Direktverkaufsstellen an die Leute verkauft. Um diese Bewegung zu fördern, erlaubten die Behörden, dass diese Produkte zu ausgehandelten Preisen verkauft wurden, die sich nach Angebot und Nachfrage richteten. Vor dem großen Theater von Pjöngjang im Zentrum der Stadt wurde ein Direktverkaufsgeschäft für 8-3-Produkte eingerichtet. Außerdem fand die 8-3-Volksausstellung für Konsumgüter statt, auf der diese Produkte präsentiert wurden. Die Menschen, die auf diese Weise eine begrenzte Form der Marktwirtschaft erlebt hatten, legten so den Grundstein für die Überwindung der Phase des sogenannten mühsamen Marsches.
83 인민소비품 운동이라는 것에 참여하게 되면서 주민들이
Durch ihre Teilnahme an der Volksbewegung für Konsumgüter begannen die Leute zu erkennen, ich kann jetzt auf eigene Faust Gewinne machen, ohne Anweisungen vom Staat zu erhalten. Nachdem das Rationierungssystem vollständig zusammengebrochen war, funktionierten Fabriken und Betriebe nicht mehr ordnungsgemäß. In der Folge blieben einige Arbeiter fern und gingen ihren eigenen Beschäftigungen nach. Dabei zahlten sie Betriebsgebühren an die Fabriken und Betriebe. Wer solchen Aktivitäten außerhalb der offiziellen Pflichten nachging, wurde 8-3-Arbeiter genannt. Das Geld, das sie als Betriebsgebühren einzahlten, hieß 8-3-Geld und der auf diese Weise betriebene Handel war der 8-3-Handel. Wenn in Nordkorea etwas mit 8-3 bezeichnet wird, bedeutet dies, dass eine Person zwar offiziell einer Organisation angehört, ihre Gewinne jedoch tatsächlich anderweitig erzielt. Die 1984 ins Leben gerufene Volksbewegung für Konsumgüter war in der schweren Wirtschaftskrise Mitte der 1990er Jahre praktisch Keimzelle und Katalysator für die Ausbreitung einer de facto Marktwirtschaft.
84년부터 시작된 83 인민소비품 운동이 사실상의 시장을 확산시키는 어떤 씨앗이 발아 역할을 했다고 보실 수 있습니다.
Während der schweren Nahrungsmittelkrise in den 1990er Jahren brach das nordkoreanische Rationierungssystem zusammen und Hunderttausende starben an Hunger. Viele sicherten sich ihren Lebensunterhalt durch die sogenannte 8-3-Arbeit, bei der sie statt ihrer zugewiesenen Arbeit privaten Beschäftigungen nachgingen und dabei einen bestimmten Betrag an ihre Arbeitgeber abführten. Selbst in dieser Zeit wurden in Nordkorea weiterhin Konsumgüter hergestellt. Obwohl die Fabriken mit dem Zusammenbruch des Rationierungssystems ihre Funktion verloren hatten, produzierten die durch die 8-3-Bewegung wiederbelebten Heimarbeitsgruppen Snacks, Schuhe, traditionelle Medizin und sogar Bier. Diese Waren wurden auf inoffiziellen Märkten, den sogenannten Jangmadang, gehandelt, wodurch die Menschen private Gewinne erzielen konnten. Das Regime unter Kim Jong-un treibt die 8-3-Bewegung weiter voran, um durch autarke Produktion die Versorgung mit knappen Konsumgütern sicherzustellen.
Kim Jong-un 위원장은 2013년부터 전국 경공업 대회라는 걸 열었습니다.
Da Staatschef Kim Jong-un eine volksorientierte Politik propagierte, war es unerlässlich, sich mit den Problemen der Konsumgüterindustrie auseinanderzusetzen. In diesem Zusammenhang wurde die 8-3-Bewegung für Volkskonsumgüter aktiv gefördert. Auf dem 8. Parteitag im Jahr 2021 verabschiedete Nordkorea eine nationale Politik, deren Schwerpunkt auf der Heimarbeit und der Wiederverwertung von Ressourcen liegt, um die Qualität von Konsumgütern zu verbessern. Dies spiegelt die Einschätzung der Regierung wider, dass sich die Probleme der Konsumgüter allein durch staatliche Eingriffe nur schwer lösen lassen und es am effizientesten ist, den Menschen eigene Verantwortung zu übertragen.
또 주민들한테 맡기는 게 가장 효율적이라고 판단을 했다고 볼 수 있습니다.
Während der ehemalige Machthaber Kim Jong-il den Schwerpunkt auf die Schwerindustrie legte, räumt sein Sohn Kim Jong-un seit Beginn seiner Herrschaft der Konsumgüterindustrie, die eng mit dem Alltag der Menschen verbunden ist, Vorrang ein.
나라의 경공업을 비약적으로 발전시키는 것은 인민들의 물질문화 생활을 향상시키기 위한 보람찬 사업인 동시에 우리나라 사회주의 제도의 우월성과 생활력을 과시하고
Nordkorea legt unter dem Motto Verbesserung der Lebensbedingungen des Volkes weiterhin großen Wert auf die Entwicklung der Leichtindustrie. Im Jahr 2019 hat Nordkorea die Wiederverwertung von Ressourcen als eine der wichtigsten nationalen Wirtschaftsstrategien definiert und regelmäßig findet die 8-3-Ausstellung von Konsumgütern fürs Volk statt. Was wird dort präsentiert?
지역별로 자기네 특산품을 갖고 와서 특산화를 시켜서 상품을 만들고 있고요.
Verschiedene Regionen nutzten ihre lokalen Spezialitäten, um Produkte zu entwickeln. Auch wenn es sich bei den meisten Ergebnissen um Prototypen hauptsächlich zu Präsentationszwecken handelt, dient die Ausstellung als bedeutende Plattform für den technologischen Austausch. In letzter Zeit sind Schulartikel für Kinder immer mehr angesagt. Zu den Kinderprodukten gehören Socken mit Figuren aus der beliebten Zeichentrickserie Der kluge Marderhund, die bei Kindern sehr beliebt ist. Die Art der Produkte variiert je nach Region und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stark.
지역과 경제 형편에 따라서 조금 상황이 다양하다고 볼 수 있습니다.
Die an der Messe teilnehmenden Fabriken und Unternehmen bemühen sich, Waren herzustellen, die zu den Wünschen und Bedürfnissen der Verbraucher passen.
매 주목일마다 세제품 품평회를 진행해서 거기에서 평가받은 도안들에 대한 대중 합평회를 진행하고 이 과정을 통해서 비반복적이며 사람들이 민족 감정에 맞는
Nordkorea führt wöchentliche Produktbewertungen durch und veranstaltet zudem Wettbewerbe für technologische Innovationen vor Ort. Warum legt Nordkorea auch heute noch so großen Wert auf die 8-3-Bewegung?
북한이 경공업 생산 기술력이 떨어진 지가 사실은 굉장히 오래됐습니다. 원자재를 또 외부에서 들여
Nordkoreas Konsumbranche ist seit sehr langer Zeit unterentwickelt. Rohstoffe müssen aus dem Ausland importiert werden. Seit 2016 macht der Handel mit China über 95% des gesamten Handelsvolumens aus. Die nordkoreanischen Behörden sind bestrebt, diese starke Abhängigkeit von China zu verringern. Aus diesem Grund besteht das Regime darauf, diese Probleme durch Selbstversorgung zu lösen. Daher wird die 8-3-Volksbewegung für Konsumgüter zwangsläufig fortbestehen, auch wenn sich ihr Name vielleicht ändern sollte. Sie ist untrennbar mit dem Überleben Nordkoreas verbunden.
될 수밖에 없고요. 그래서 이거는 사실 북한의 지금 생존과 뗄래야 뗄 수가 없는 것이다라고 말씀드릴 수 있습니다.
Die Entwicklung von Konsumprodukten in Nordkorea stößt aufgrund internationaler Sanktionen und der Devisenknappheit an Grenzen. Als zentrale Strategie zur Bewältigung dieses Problems wird erwartet, dass Nordkorea die 8-3-Bewegung fortsetzt, bei der ausrangierte Materialien recycelt werden, um die knappen Rohstoffe zu ergänzen und die Nutzung lokaler Ressourcen zu maximieren. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.